Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Guten Tag, ich begrüße Sie zum heutigen Podcast mit dem Thema: Ist eine Mitte-Links-Allianz möglich? Kann sie Erfolg haben? Ich begrüße dazu meine beiden Gesprächspartner, Laura Zimmermann und Daniel Josic. Ihr werdet euch danach selbst kurz vorstellen. Ich war langjähriger Schweizer Diplomat, war danach kurz im Schweizerischen Parlament und im Moment befasse ich mich mit verschiedenen Projekten, unter anderem mit diesem Podcast. Laura, kannst du dich kurz vorstellen?
Genau, mein Name ist Laura Zimmermann, ich bin Co-Präsidentin der politischen Bewegung Operation Libero, mittlerweile schon seit 5 Jahren. Ursprünglich bin ich Juristin, ich habe mit den Lehrbüchern unter anderem von Daniel Josic mein Jurastudium abgeschlossen, bin dann über Umwege zur Kommunikation gelangt und arbeite mittlerweile seit 3 Jahren bei der Zürcher Kommunikationsagentur ROT und daneben mache ich Politik und Podcasts.
Mein Name ist Daniel Josic, ich bin auch von Hause aus Jurist. Ich habe ursprünglich als Anwalt gearbeitet, bin seit 2004 Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich. Ich bin als Vertreter der Sozialdemokratischen Partei 2007 in den Nationalrat gewählt worden. Da war ich bis 2015. Seit 2015 vertrete ich den Kanton Zürich im Ständerat und innerhalb der Sozialdemokratischen Partei habe ich die sogenannte Reformplattform der sozialliberalen Kräfte mitbegründet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute hier an dieser Diskussion teilnehmen darf.
Ausgangspunkt ist genau, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich sozialliberale Plattform. Ich bin auch Teilnehmer daran und ich stelle fest, und das teilt uns 3 ja quasi von der politischen Position aus, ich sehe einen Widerspruch in der Tatsache, dass wir einerseits in der Schweiz, insbesondere nach den Wahlen 2019, Parlamentswahlen, eine Verschiebung in die Mitte-Links-Richtung haben feststellen können. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, dass diese Anliegen nicht richtig zum Tragen kommen, erst recht, wenn wir die Resultate der Volksabstimmungen sehen, nicht zuletzt das CO2-Gesetz oder andere Umweltanliegen, die auf der Strecke geblieben sind. Zusätzlich hätten wir in der Schweiz den großen Vorteil, dass die Parteien mit variabler Geometrie Mehrheiten bilden können, was zum Beispiel in Deutschland nicht möglich ist, wo sie entweder Oppositionspartei oder Regierungspartei sind. Also wir hätten alle Möglichkeiten. Wir haben gute Resultate in den Wahlen. In den Abstimmungen äußert sich dann die Tatsache, dass wir damit nicht weiterkommen. Ich sehe darin einen Widerspruch. Was machen wir falsch? Daniel, kannst du mir das sagen?
Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube, man muss das aufgrund auch der verschiedenen Themen zum Teil einzeln anschauen. Also einerseits haben wir vielleicht nicht unbedingt im Parlament einen Mitte-Links-Rutsch gehabt, sondern wir hatten eine Art grüne Welle. Und beim grünen Thema, und das ist insofern tragisch, sehe ich mich gewissermaßen wie zurückgeworfen in den Beginn meiner politischen Tätigkeit. Oder das grüne Thema war der Grund, warum ich mich politisch engagiert habe zum Beginn der 80er Jahre. Ich sage immer, ich gehöre zur Klimajugend 1.0. Und wir haben damals genauso militant, würde ich sagen, oder militant ist etwas negativ, engagiert, die grünen Anliegen vertreten und haben gemerkt, die Leute haben zwar Sympathie für ökologische Anliegen, aber sie wollen gesichert haben, dass sie einen Arbeitsplatz haben, dass sie eine Wohnung haben, auch dass sie eine Heizung haben, auch dass sie Ferien machen können, dass die Mobilität sichergestellt ist. Und deshalb müssen ökologische Anliegen sozial verträglich sein, gesellschaftsverträglich sein, damit sie erfolgreich sind. Und das hat man wahrscheinlich beim CO2-Gesetz in der Euphorie der Klimajugend jetzt etwas zu stark überbetont. Und ich kann mich erinnern, ich bin im Wahlkampf 2019 zum Teil kritisiert worden. Ich sei zu wenig grün, ich sei da zu wenig engagiert. Man hat schon vom Flugscham und solchen Dingen gesprochen. Und das geht den Leuten dann aber einfach zu weit. Und ich habe einfach das Gefühl, sie wählen grün, weil das kostet sie nichts. Aber wenn sie dann selber ins Portemonnaie greifen müssen oder selber Konsequenzen ziehen müssen, dann sind sie weit weniger radikal. Und das muss man in der Politik berücksichtigen. Also das ist der eine Grund. Der andere Grund, wir müssen sehen, wir haben zwei Kammern. Ich bin im Ständerat tätig und der Ständerat hat keinen linksliberalen Rutsch miterlebt. Es hat zwar mehr Grüne, dafür weniger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, also unter dem Strich ungefähr gleich, und die Mitte, Ständeräte, die sehr stark sind, die stärkste Fraktion im Ständerat, ist eher konservativ.
Also die frühere CVP als
ja,
Mitte.
Ist eher konservativ geworden. Also der Ständerat ist konservativer geworden, der Nationalrat, ich glaube, ein bisschen liberaler, aber nicht fundamental. Und das dritte Thema ist, Mitte-Links ist keine Ideologie. Das ist ein Gemeng, oder? Und das wechselt halt dann manchmal. Und da haben wir plötzlich die Europafrage, wo uns die SP quasi links davonläuft. Und wir haben wieder andere Themen, wo die Gemenglage wieder anders ist.
Wie siehst du das, Laura?
Ja, ich möchte gerade beim letzten Punkt einsteigen, den du erwähnt hast, Daniel. Denn ich glaube, der ist absolut zentral, oder? Also ich glaube, das Gebilde sozial-liberal schon nur in einem Gemenge eben zu nennen als vereinte politische Kraft, hat eine Grundherausforderung, nämlich zwei komplett unterschiedliche Ideologien, die hier zugrunde liegen, oder einerseits eine liberale, andererseits eine sozialistische. Das heißt nicht unbedingt, dass man deswegen nicht auch gute politische Partner sein könnte, oder? Das, glaube ich, einfach ist nicht ganz so einfach, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, weil ich glaube oder nehme zumindest wahr, dass die Begründung, wie man zu einer politischen Position kommt, doch schon grundlegend geprägt ist von der Ideologie, die man grundsätzlich für sich als Wertegerüst, sage ich jetzt mal, sich zusprechen würde. Und da gibt es halt schon gerade in diesen entscheidenden politischen Fragen, beispielsweise Europapolitik, aber auch die Altersvorsorge, gibt es ganz grundlegende Differenzen, oder, die man dann auch merkt in der Realpolitik. Aber ich glaube, vielleicht würde ich noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Oder ich finde es ja noch interessant, von außen betrachtet, wir sind eine politische Bewegung, die sich eigentlich liberal auf die Stirn geschrieben hat. Damit haben wir auch ganz viel, insbesondere die FDP in der Schweiz, verärgert, weil die für sich gepachtet hat, wir und nur wir sind liberal. Ich persönlich bin der Ansicht, auch innerhalb der liberalen Ideologie gibt es verschiedene Spektren und wir sind da sicher eher am, wenn man in traditionellen Mustern denkt, am linken Spektrum der liberalen Positionen. Ich finde es aber noch interessant, von außen zu betrachten, weil wir gerade eben eine außerparlamentarische Kraft sind, was eigentlich jetzt passiert ist seit diesem Wahlerfolg 2019, wo wir auch versucht haben, mitzumischen, mehr oder weniger erfolglos. Nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, dass zumindest gerade bei der grünliberalen Partei, oder, die hat einen sehr, sehr erfolgreichen Wahlkampf geführt 2019 bis hin zu Überläufern von der SP hin zu den grünliberalen, prominent hier in Zürich beispielsweise. Was ist danach geblieben? Welches Thema konnte diese Partei setzen? Ich habe keines in Erinnerung. In den entscheidenden Fragen sagt man lieber nichts, weil man möchte sich die Finger nicht verbrennen. Also ich meine das für ein paar andere Parteien auch. Ich finde es einfach dort extrem eklatant, weil diese Partei eigentlich aus einer Stärke heraus hätte agieren können jetzt. Und die Stärke ist eigentlich eher wieder zurückgegangen zu den eher konservativ gepolten Kräften, so nehme ich es zumindest wahr. Einfach am Schluss dann bei der Volksabstimmung, weil ich finde, im Parlament gab es schon durchaus einige Erfolge jetzt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren seit den Wahlen, die eigentlich solid waren und Mehrheiten gefunden haben und dann beispielsweise wie das CO2-Gesetz, oder, an der Urne sehr, sehr knapp scheitern. Es gab auch die anderen knappen Ergebnisse und ich glaube, dort hat schon ein grundlegender Wandel in der Bevölkerung stattgefunden. Ich weiß auch nicht genau, vielleicht diskutieren wir noch darüber, woran das liegt. Aber ich finde, dass eine Konzernverantwortungsinitiative ein Volksmehr erzielt, Das ist eigentlich in der Schweiz historisch, oder? Was ist davon geblieben? Eigentlich nichts, oder? Es geht dann nur bis zur Abstimmung und dann passiert nichts weiter, oder? Das ist irgendwie so ein bisschen meine Wahrnehmung. Alles wird schnelllebiger und alles ist sehr, sehr gespalten. Und einmal geht es eben in die, sage ich jetzt mal, sozialliberale Richtung, oder? Wo man dann auch mal Mehrheiten findet, aber die sind sehr knapp. Und in den meisten Fällen kippt es immer noch auf die konservative Seite. Und da ist halt die Frage, ja, was ist die Schuld davon oder wie kommt es dazu in den letzten 1,5 Jahren?
Ich kann mir noch gut erklären, warum wir keine Mehrheiten finden, die wir wirklich soziale Anliegen, höhere Steuern in oberen Einkommen, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, also die traditionellen linken Anliegen, die sind einfach schlecht mehrheitsfähig. Das müssen wir einfach eingestehen. Wir können lange posaunen, aber das funktioniert nicht. Oder eingestehen, wir kriegen dafür keine Mehrheiten. Aber wenn wir das Abstimmungsverhalten der Grünen betrachten, da können wir doch sagen, über die Jahre hinweg, die haben immer so mit den Sozialdemokraten gestimmt. Das in dem Sinne ist ein Sitz mehr der Grünen, einer weniger der SP am Schluss, das Resultat ungefähr gleich. Was ich nicht begreife, ist, warum wir in Bereichen, wo doch diese Mehrheiten gelten sollten, das ist im kulturellen Bereich, Wertebereich, dort wo liberale Werte, die Ehe für alle, nicht richtig zum Tragen kommen, genauso mit der Umwelt, also wo sind wirklich Nägel eingeschlagen worden, was hat man denn falsch gemacht, damit dass diese Abstimmung schiefgegangen ist und ganz prekär finde ich natürlich Europa. Und da mache ich einen Vorwurf unserer eigenen Partei, die große Europapartei war, aber dann im letzten Moment gesagt hat, nein, eigentlich nicht.
Also ich glaube, man muss unterscheiden. Eben bezüglich Grün habe ich schon gesagt, ich glaube, da muss man einfach die Leute mitnehmen. Es getraut sich keiner, auch im persönlichen Gespräch zu sagen, du, mir ist eigentlich alles Mögliche, was ich im Leben habe, inklusive mein Auto, wichtiger als grün, aber ich bin eigentlich schon grün. Das heißt, das ist immer das Problem mit den Grünen, oder? Das beginnt dann schnell mal religiös zu werden. Und da kommen die Leute nicht mit. Das ist das grüne Thema. Das zweite Thema, im kulturellen, gesellschaftsliberalen Bereich, ich glaube, da haben wir schon einiges erreicht. Also Ehe für alle ist ein Erfolg und wird vermutlich an der Urne durchkommen. Das wäre vor 10 Jahren nicht möglich gewesen. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber der Punkt ist, und da kommen wir zum dritten Thema, wie gesagt, es gibt kein Mitte-Links-Bündnis, das irgendwie gesagt hätte, folgende 10 Punkte wollen wir durchsetzen. Das heißt, es ist in jedem Thema wieder ein bisschen anders. Und dort, und da teile ich deine Meinung, da hat die Sozialdemokratische Partei meines Erachtens einen historischen Fehler gemacht mit Europa. Das ist eine Katastrophe, die ich immer noch nicht verstehe. Dass die Gewerkschaften da anders ticken, das wissen wir schon lange. Aber da muss man auch einmal sagen, ja gut, das sollen die Gewerkschaften machen, die SP muss ja deswegen nicht diese Position einnehmen. Und ich bin überzeugt, das Rahmenabkommen ist wegen dieser Position gescheitert, weil unsere beiden Bundesrätin, die hätten eigentlich zu dieser Mehrheit im Bundesrat geführt, dieser natürlichen Mehrheit, 2 FDP, CVP und 2 SP, dann wäre das ins Parlament gekommen, das wäre im Parlament vermutlich gescheitert, wäre überhaupt kein Problem, dann wäre man mit diesem Parlamentsentscheid, hätte man weiterverhandelt in Brüssel, wie das im Brexit-Vertrag auch war, 2-mal zurück nach Brüssel. Brüssel ist flexibel in diesen Dingen und das wäre, irgendwann hätte man eine pragmatische Lösung gefunden. Und jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen und ich kann euch sagen, wir hatten letzte Woche wieder Sitzung der Außenpolitischen Kommission. Ich habe das auch explizit so Bundesrat Gassis ins Gesicht gesagt. Das ist die Orientierungslosigkeit schlechthin im Bundesrat, im Parlament. Wie weiter mit Europa? Die haben keine Ahnung. Und das ist an und für sich eine Katastrophe.
Also ich glaube,
keine Lust, oder?
Das ist tragisch. Wenn das Bundesrat Maurer sagt, er habe keine Lust, das kann man ihm noch verzeihen. Aber sorry, es geht doch nicht an, dass in der zentralen außenpolitischen Frage man sagt, wir haben keine Lust und man sich nur noch lächerlich macht in Brüssel.
Ich bin völlig einverstanden, wenn ich da vielleicht kurz einhaken kann. Ich teile eure Meinung zum historischen Fehl Entscheid der Sozialdemokratischen Partei, ja. Sie war der Auslöser jetzt in Bezug auf dieses Rahmenabkommen, aber ich glaube trotzdem, um ein bisschen Gewicht von euren Schultern zu nehmen, es ist ein Kollateralschaden von sämtlichen Bundesratsparteien, von der ganzen parlamentarischen, ich sage es jetzt bewusst, Bubble, die meiner Meinung nach völlig an der Realität und auch den Mehrheiten in der Bevölkerung, es gibt ja Demoskopie, es gibt ja Umfragen zu diesem Thema, vorbei politisiert, und das hat immer noch meiner Meinung nach mit dem historischen und lange anhaltenden Erfolg des Europa-Framings des Christoph Blochers zu tun, über das auch 2021 ein Ignazio Cassis stolpert. Man kann es nicht anders sagen, weil man glaubt, in vermeintlicher Angst vor dem Volk, oder wie er das ja auch vor den Medien gesagt hat, einen weisen Entscheid zu fällen. Mich erstaunt auch wirklich diese, und vielleicht kommen wir da so ein bisschen zu des Pudels Kern, diese Visionslosigkeit sowohl von SP wie auch von FDP, gerade in diesen Regierungsparteien, in Bezug auf diese zentrale Frage. Also wenn man der Ansicht ist, einfach nur seine Aufgabe zu verstehen als, das wollen wir alles nicht, wir haben Angst vor dem Volk, das ist alles nicht mehrheitsfähig, aber dann keine Alternative präsentiert, wie man gedenkt, mit dieser zentralen Frage umzugehen, dann komme ich auch an meine Grenze, sage ich jetzt mal persönlich, des Glaubens in dieses politische System. Weil wenn die Leute nicht mehr bereit sind, Visionen auch mit Überzeugung zu vertreten, dann haben wir ein grundlegendes Problem in unserem politischen System. Und ich glaube, diese Visionslosigkeit, die zieht sich so ein bisschen durch die Schweizer Politik in allen zentralen Fragen. Man ist dann lieber vorsichtig und sagt nichts, als dass man mal mutig ist oder mal einen Vorschlag macht. Und ich glaube, da ist auch meiner Meinung nach ein Grund gelegen, wieso eben Mitte-Links-Themen, wenn ich jetzt so will, oder Mitte-Links-Allianzen eben gar nicht erst Erfolg haben, weil niemand wagt es mal, den ersten Schritt zu machen, sagt, komm, wir verbünden uns zusammen, wir sind nämlich viel stärker als die Rechte, wir sind die anderen 60-65%, oder, wenn man so will, und wir ziehen das jetzt durch. Und das fehlt mir extrem. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich höre ein bisschen raus, ähnlich, Daniel.
Mich würde interessieren, genau das von dir, Daniel, mit der sozialliberalen Plattform. Jetzt etwas böse ausgedrückt, es ist etwas still geworden darum.
Nein, also das
will also ich jetzt es ist nicht quasi, ich habe mehr erhofft, dass innerhalb der Partei damit auch eine starke Basis der, nicht unbedingt Parteimitglieder, aber der Wähler, der SP-Wähler, der sozial und liberal eingestellten Wähler, und das ein großes Potenzial, mobilisiert werden könnte.
Also vielleicht etwas, was ich noch korrigieren möchte, damit man mich nicht falsch versteht. Also ich habe vorher gesagt, die SP hat falsch reagiert. Es ist eigentlich die SP-Führung, muss man sagen. Weil es gab nie einen Entscheid der sozialdemokratischen Basis mit Bezug auf Europa. Respektive, ich würde sagen, das war ziemlich mindestens gespalten, wenn nicht wirklich auch an der Parteibasis vorbei, was die Führung gemacht hat. Nein, also wir müssen natürlich sehen, die Reformplattform ist aus meiner Sicht wirklich ein Erfolgsmodell, weil wir haben damit die sozialliberalen Kräfte wirklich gut etabliert innerhalb der SP. Und zwar, die SP-Führung hat am Anfang das Projekt ja sehr kritisch, also fast so muss das jetzt wirklich sein, und gerade mit den jüngsten Entwicklungen hat eigentlich die SP-Führung, auch die neue Führung, erkannt, es ist eben sehr gut, wenn man die Leute integriert. Und wir sind mittlerweile wirklich eine anerkannte Kraft innerhalb der SP. Jetzt, was die Stärke betrifft, wir haben vor einem Monat haben wir uns formell als Verein gegründet. Wenn die neuen Statuten angenommen werden, werden wir eine Stimme im Präsidium haben, aufgrund der Mitgliederzahlen, die wir haben. Und jetzt müssen wir schauen, wie viele Leute sich engagieren. Je nachdem, sind wir etwas größer, sind wir etwas kleiner. Ich hätte auch gerne, wenn wir zahlenmäßig noch etwas größer sind, aber vielleicht muss man akzeptieren, dass wir nicht so groß sind, wie wir halt meinen. Ein großer Teil, ich meine, wir haben natürlich eine historische Chance verpasst. Wir hätten, wenn wir vor 10 oder 15 Jahren eine entsprechende Bewegung gegründet hätten, hätte es wahrscheinlich die Grünliberalen schwieriger gehabt. Da sind natürlich jetzt viele dieser sozialliberalen Kräfte auch hin.
Darf ich noch etwas zu SP und Europa sagen? Ich glaube, der Fehler aus meiner Sicht bestand darin, in der Kommunikation. Wenn die SP-Führung gesagt hätte, Lohnschutz keinen Zentimeter. Aber du Bundesrat und du Kommission und du Entsendungsrichtlinie aus der EU, ihr versprecht uns ja diesen Lohnschutz. Die Beweislast ist bei euch, wir sind für Rahmenabkommen und Europa. Bringt die Lösung, wir warten. Wenn das die Kommunikation gewesen wäre, wäre nicht der Vorwurf entstanden, ihr seid die Totengräber, auch die Totengräber des Rahmenabkommens.
Also nach meinem Dafürhalten, der Grundfehler war, dass die beiden Bundesräte das blockiert haben im Bund, die beiden SP-Bundesrätin und Bundesrat. Warum? Weil die Regierung ist ja eigentlich per se immer pragmatischer als eine Partei. Das heißt, die beiden Bundesräte problemlos zustimmen können, dann wäre das Rahmenabkommen wäre ins Parlament gekommen. Die SP hätte gesagt, wir können es so nicht annehmen, wegen dem Lohnschutz. Und die SVP und ein gewisser Teil auch des Freisinns, CVP, hätten gesagt, Unionsbürgerrichtlinie und so weiter, die Kantone hätten auch blockiert. Dann hätte das abgelehnt und man wäre mit diesem Ergebnis hätte man nachverhandelt. Und hätte dort wieder ein Resultat erarbeitet und am Schluss hätte es einen Kompromiss gegeben. Aber das Problem ist, die beiden Bundesräte haben den Prozess, haben das blockiert, damit es nicht ins Parlament kommt. Mhm. Und das ist ein Punkt, den verstehe ich nicht in einer direkten Demokratie, warum man Angst hat vor dem Volk und dem Parlament. Ich habe verschiedentlich mit Simonetta Sommaruga darüber gesprochen. Sie hat gesagt, ja, wir haben keine Mehrheit für das Rahmenabkommen. So what? Das ist Demokratie. Aber das Problem ist, wenn ich mit den Leuten in Brüssel gesprochen habe, die haben einfach nicht verstanden, was der Bundesrat macht. Zuerst verhandelt er etwas fertig und nachher bringt es nicht in den demokratischen Prozess. Und dann ist er wieder zurückgegangen und hat gesagt, rote Linien. Und ich habe gesagt, was für rote Linien? Wovon sprecht ihr? Und wir haben ja das wunderbar parallel gesehen beim Brexit-Vertrag. Die Premierministerin von England ist zweimal mit dem Verhandlungsergebnis ins Parlament. Das Parlament hat gesagt, nein, ja, dann ist man halt wieder, hat man wieder neu verhandelt. Ist doch kein Problem, wenn man mal an einer Volks- und vielleicht und etwas, was man auch sehen muss, ein Volksentscheid, das ist auch ein dynamischer Prozess. Möglicherweise hätten wir trotzdem Mehrheit gehabt.
Also ich bin da, also ohne jetzt irgendwie in die Büchse der Pandora schauen zu wollen, aber ich meine, an was hält man sich fest? An Demoskopie, die letzten Umfragen haben klar gezeigt, eine deutliche Mehrheit für das Rahmenabkommen und so weiter und so fort. Also ich teile deine Meinung völlig, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, ein genereller auch so zum Zustand oder zur Frage, wieso gelingt es eigentlich nicht mehr auch ja, Allianzen zu bilden, wirklich, die dann schlussendlich auch bis zum Schluss erfolgsversprechend sind. Ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob ihr den teilt, dass sehr viele Parteien, aber auch Bewegungen wie wir, Verbände, eigentlich relativ stark mit sich selbst beschäftigt waren in den letzten 1,5 Jahren, oder? Also da gab es viele Präsidiumswechsel, überraschende Rücktritte, Umstrukturierungen innerhalb der Parteien, man bereitet sich schon auf die nächsten Wahlen vor, oder Economie Suisse nach den für sie knapp vorbeigeschrammt an der Totalniederlage, eigentlich ein starker Europaplayer, komplett vom öffentlichen Parkett verschwunden, weil mit sich selbst beschäftigt, ist meine These, unsere Bewegung auch notabene, weil wir uns vor der Pleite retten mussten. Und dann kam noch Corona, oder eine Extremsituation eigentlich für eine Schweizer direkte Demokratie, die eigentlich völlig, ja, die Debatte auch völlig relativiert hat, wenn man so will. Also mein Eindruck war auch, das überdimensionale und überdominante Thema war in den letzten 1,5 Jahren die Corona-Krise, die Politik dazu. Für viel anderes hatte man gar keine Zeit, keinen Platz. Europa ist dann nebenbei noch passiert, kompletter Scherbenhaufen, CO2-Gesetz, nebenbei noch blöderweise mit den Agrarinitiativen verbunden, ist dann gescheitert, weil man irgendwie nicht in den letzten Meilen nicht wirklich aufgepasst hat und keine gute Kampagne geführt hat. Also mein Eindruck ist schon auch, es bräuchte so wieder so ein Wachrütteln, also Selbstbeschäftigung ist ja gut und recht, aber es bräuchte wirklich wieder eine Agenda für die drängendsten Fragen der Schweizer Politik in den nächsten Jahren außerhalb von Corona, oder? Und es kann einfach nicht sein, dass auch 2023, 4 Jahre später, Europa beispielsweise kein zentrales Thema der Regierungsparteien sein kann im Wahljahr. Es läuft aber alles darauf hinaus, oder? Weil man zieht sich lieber zurück und möchte am besten jetzt nicht drüber sprechen. Das war auch so mein Fazit jetzt aus der Debatte, die dann im Parlament noch stattgefunden hat. Also niemand will eigentlich damit jetzt was zu tun haben. Und meine Frage an euch ist vielleicht auch da, genau da müsste doch eigentlich eine Allianz von Mitte-Links, von sozialliberaler Plattform eigentlich aufstehen, vereint und sagen, das geht nicht.
Die Frage, die ja auf uns zukommt, ist die Klimageschichte. Und da braucht es jetzt eine Aktion nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes. Das heißt, es muss all die Kräfte, die daran gearbeitet haben, und da sollten doch Mehrheiten möglich sein, müssen hier etwas tun, sonst können wir das Klimaziel vergessen. Und warum passiert das nicht? Ist das, weil, was du vorher gesagt hast, es ist einfach, es sind verschiedene Ideologien, auf die man sich beruft. Ich weiß nicht, ob diese Ideologien noch so wichtig sind. An sich ist das politische Interesse in der Öffentlichkeit hat eher zugenommen angesichts dieser großen Fragen. Warum passiert es nicht? Und da ist eine quasi implizite Vorwurf oder Erwartung an die politischen Akteure. Ja, was macht ihr eigentlich?
Also ich glaube...
Was machst du eigentlich dann?
Ja, ich glaube, also wenn wir jetzt das CO2-Gesetz nehmen, wo ich die Meinung nicht teile, ist, dass das so entscheidend war mit diesen Agrarvorlagen. Ich glaube zwar auch, dass die, vermutlich stimmt das, wenn die das Datum anders gewählt worden wäre, wäre das Ergebnis ein bisschen anders herausgekommen. Vielleicht hätte es auch schon gereicht, wenn die extremen Klimaaktivisten das nicht auch noch bekämpft hätten. Aber jedenfalls, ich glaube, man kann nicht eine Klimastrategie verfolgen über eine lange Frist, wenn man mit 50, irgendetwas Mehrheiten gewinnt. Oder? Insofern, da muss schon ein breiter Konsens da sein. Und den hatten wir unabhängig von den Agrarvorlagen nicht. Jetzt, ich glaube, das ist wirklich die katastrophalste Abstimmung wahrscheinlich seit 1992 für die schweizerische Politik, also EWR-Abstimmung damals. Warum?
Weil CO2.
Ja, weil wir nicht nur diese Abstimmung verloren haben, sondern wir haben auch die im Parlament bestehende breite Mehrheit mit der FDP verloren. Oder die FDP ist natürlich die große Verliererin, weil die gewissermaßen vorgeprescht ist, das CO2-Gesetz unterstützt hat, mindestens zu großen Teilen, als Parteimeinung und jetzt gewissermaßen zurückgeworfen worden ist und Petra Gössi den katastrophalen Fehler gemacht hat, zurückzutreten. Also katastrophal für das Thema CO2, weil es natürlich dann völlig klar, der nächste Präsident der FDP ist kein CO2-Gesetz befürwortet. Das heißt, wir werden dort, diese Allianz werden wir verlieren und ohne diese Allianz funktioniert es nicht. Ich glaube, die Klimastrategie muss man machen mit der FDP und der SP. Das sind die beiden, die das Klimaziel erreichen können. Und warum? Weil das sind die beiden Parteien, die SP garantiert einen sozialen ökologischen Wandel und die FDP einen für die Unternehmer akzeptablen Wandel. Und diese beiden Allianzen braucht es, damit wir langfristig weiterkommen. Die Grünen, eben, das ist einfach grün pur, aber das ist nicht mehrheitsfähig.
Oder? An sich, aber die sind sicher dabei.
Die sind dabei, aber ich sage jetzt einfach, mit den Grünen erreichen wir das Klimaziel nicht.
Aber die wollen ja quasi die Blumen dafür am Schluss, für die nächsten Wahlen.
Das ist mir eigentlich egal.
Richtig, aber dann muss man so spielen, dass die Blumen einkassieren können, auch die Grünliberalen. Richtig. Dort wird es sich zeigen.
Richtig, ich habe kein Problem, ich sehe das wie im Fußballspiel. Wir machen die Sozialdemokraten, die Mitte, die FDP, wir machen den ganzen Aufbau vom Tor über die Verteidigung, das Mittelfeld, bis wir spielen dann die Flanken und die Grünen machen das Tor. Die stehen dann vor dem Tor, machen das Tor. Das ist mir egal, ich bin auch nicht, das tönt jetzt etwas naiv, ich bin nicht Mitglied des Parlaments, um für eine Partei möglichst viele Sitze zu machen. Das ist für mich nebensächlich. Es geht doch um die Lösung der politischen Probleme. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir diese Mehrheit.
Aber das ist eben, also ich finde, das ist ein absolut zentraler Punkt und wahrscheinlich bist du einer der wenigen, der so spricht und dem das auch egal ist, weil das ist schon...
Du bist gewählt, die anderen
haben Angst. Ja, aber das finde ich eine wahnsinnige Qualität und das ist eigentlich auch eine Kernaufgabe eines Parlamentariers aus meiner Warte. Also für jeden, der Politik macht, der muss grundsätzlich verstehen, dass es gerade in einem direktdemokratischen System in der Schweiz nicht geht ohne breit abgestützte Kompromisse. Und das ist eine Errungenschaft, die in den letzten Jahren extrem zu Schaden genommen hat, weil man immer mehr eigentlich sich darauf ausgerichtet hat, wie kann ich als Akteur, als Partei, ich nehme da auch selbstkritisch uns dabei, ich glaube, das sind alle irgendwie ein bisschen mitschuldig, wenn man so will, wie kann ich am besten brillieren, wie kann ich am besten gewinnen am Wahlen? That's not the question to be asked in meiner Vorstellung, sondern wie du richtigerweise sagst, es geht darum, Lösungen, und das tönt so plakativ und abgedroschen, aber es ist eben tatsächlich so, Lösungen zu finden, die von einer Mehrheit im Parlament, in Volk und Ständen getragen werden. Und das sollte man sich wieder in Erinnerung rufen, weil wenn jeder da seinen Ego-Trip macht, und ich denke jetzt hier gerade auch an die FDP, oder die das Gefühl hat, wir sind nach wie vor die staatstragende Partei. Ich sage es bewusst ein bisschen sarkastisch, weil sie verlieren ja seit mehreren Jahren immer an Prozentpunkten und richten sich jetzt noch konservativ aus. Also ich bin da gespannt, was da kommt. Wenn man wirklich auch in seinem eigenen Verständnis das Gefühl hat, wir sind die Entscheidträger überall, wir machen die Mehrheiten, dann stimmt das einfach nicht mehr. Das stimmt vielleicht in einzelnen Vorlagen, da hast du absolut recht, Daniel, bei der Klimapolitik wird die FDP zentral sein und ich teile deine Meinung zur katastrophalsten Abstimmung seit mehreren Jahrzehnten, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe einfach innerparteilich in den Parteien selbst schon auch nicht unbedingt den Willen, wirklich Lösungen zu schaffen, sondern vor allem den Willen zu glänzen, aber zu scheinen.
Stellt sich doch die Frage der Führungsverantwortung des Bundesrates. Die ist abwesend.
Ich glaube, also vielleicht noch kurz zum Parlament, ich komme nachher zum Bundesrat. Ich habe da eine These, weil ich glaube, das Wesentliche ist, die wesentliche Qualität der Schweiz, des schweizerischen politischen Systems, wo ja keine Partei die Mehrheit hat, das heißt, man Kompromisse finden muss über die Parteigrenzen hinweg, das funktioniert im Milizprinzip. Weil das Milizprinzip bringt mutige, kompromissbereite, lösungsorientierte Politikerinnen und Politiker hervor, bin ich überzeugt. Weil ich merke das bei mir selbst. Ich bin nicht mutiger als andere, aber ich bin unabhängiger als andere. Ich muss mein Geld nicht im Parlament verdienen. Und sie, also ich kann das ganz ehrlich sagen, natürlich werde ich nicht gerne abgewählt, aber es ist für mich keine Existenzfrage. Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker ist das eine andere Geschichte. Und da bist du sofort ist dann der Erhalt deines Amtes zentraler.
Die eigene Wiederwahl.
Richtig, und das Problem ist, die eigene Wiederwahl sichert man sich am besten, indem man im Kern seiner Partei politisiert. Es ist immer gefährlich, wenn du hingehst und sagst, wie können wir einen Kompromiss machen? Weil ein Kompromiss ist ja, ich muss auch irgendetwas geben. Und ich habe das gemerkt, jedes Mal, wenn ich irgendwo gesagt habe, doch, das scheint mir jetzt irgendwo ein Kompromiss zu sein, wird man von den eigenen Leuten angegriffen. Und wir müssen die Lösungen finden, wir nur, wenn mehrere Parteien sich zusammensetzen, solche Lösungen finden und sich dieser Kritik aussetzen. Das machen tendenziell Milizpolitiker, ist meine Erfahrung, mehr als Berufspolitiker. Wenn wir uns schauen, welche Leute in der SVP wagen es, zum Beispiel zu sagen, wir sind für den bilateralen Weg. Peter Spurler hat das gemacht, Tisieni hat das gemacht, Hirzentanner hat zum Teil, Minder zum Beispiel engagiert sich für Tierschutz gegen die Landwirtschaft. Das sind alles Leute, die sagen, ich verdiene mein eigenes Geld, ich brauche das nicht. Die anderen tun es nicht. Und in der SP, bei den Grünliberalen, CVP, ist die Situation, nach meiner Einschätzung, ist das ähnlich. Und beim Bundesrat ist ein bisschen eine ähnliche Situation. Ich habe zwar die Vorlage Bundesratswahl vor das Volk nicht unbedingt optimal gefunden, aber sind wir ehrlich, also mindestens du, Tim und ich, wir waren bei mehreren Bundesratswahlen dabei. Das ist ja ein System, 246 Leute suchen einen unter sich aus. Also das gibt es ja sonst in dieser Form nur mit dem Konklave und der Papstwahl. Aber das ist ja, ich meine, das ist einfach nicht, das bringt nicht die besten Leute hervor. Oder doch schon gute Leute, aber nicht diejenigen, die Qualität, das sind nicht unbedingt die Führer, die mutige Entscheidungen treffen, oder?
Ich möchte dem beipflichten, obwohl es natürlich ganz, ganz im leichten Widerspruch zu der Aussage steht, dass das Milizsystem primär mutige und gute Leute hervorbringt, die ich auch nicht ganz so klar so unterstützen würde. Ich glaube, Tim, du hast die Führungsverantwortung im Bundesrat angesprochen und ich glaube, dort liegt natürlich auch des Pudels Kern zu einem gewissen Grad, oder? Weil eigentlich das System Bundesrat, welches ja eigentlich die Mehrheitsverhältnisse im Parlament so mit dem Konkordanzsystem abbilden soll und auch zu einem großen Teil noch tut, nicht mehr ganz zeitgemäß, aber wenn der Departementsverantwortliche, jetzt nehmen wir noch einmal das Rahmenabkommen als Beispiel, nicht führen will, keine eigene Meinung hat, so scheint es zumindest, möglichst die Verantwortung von sich schieben will, meiner Meinung nach auch an eine Grenze, weil ich glaube, gerade in der Exekutive ist Verantwortung so unmittelbar mit Entscheiden treffen und diese dann auch vertreten gegenüber dem Parlament, gegenüber dem Volk, erklären, begründen, das ist eigentlich eine Kernkompetenz dieses Jobbeschriebes, der einfach nicht erfüllt wird, oder?
In
der Europafrage.
In der Europafrage, aber Alain Berset in der AHV-Frage hat sich unheimlich ins Zeug gelegt.
Diametral anders, oder? Da sieht man, wie es eigentlich gehen könnte. Und das finde ich schon noch frappant, weil mir einfach jetzt bei dieser Europageschichte schon der Eindruck hängen bleibt, da schauen auch nicht nur einzelne Parlamentarier, sondern auch einzelne Bundesräte schon auch eher wieder auf ihre Wiederwahl und nicht auf die Interessen des Landes, denen sie eigentlich verpflichtet sind. Es erweckt zumindest sehr stark diesen Eindruck.
Aber an was liegt es? Es ist ja nicht die Qualität der Person. Es wäre banal zu behaupten, die waren früher viel besser als heute, glaube ich, überhaupt nicht.
Nein,
überhaupt nicht.
Aber sie waren, ich sage es mal so, es ist einfach, das Wahlsystem fördert nicht unbedingt die Wahl von risikobereiten Führungspersonen, sondern eher von etwas, sage ich mal, ich möchte es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt bezeichnen, aber das Problem ist, es schaut, jeder ist ein bisschen in seinem Departement, für sein Departement zuständig. Und Führung, Laura hat das relativ gut gesagt, das ist etwas, wir haben generell ein Führungsproblem. Weil Führung ist so ein bisschen, ist nicht modern. Weil man das Gefühl hat, da ist einer der Chef. Jeder, der irgendwo schon einmal eine Pfadi-Gruppe oder eine Gruppe Rekruten geführt hat, weiß, Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, wenn es ungemütlich wird. Das ist Führung, oder? Und wenn natürlich niemand die Führung übernehmen will,
sondern wenn sie einfach kollektiv ist, das ist
ja
die Schwierigkeit.
Genau, dann gibt es auch keine Führung, die kommt nicht von alleine. Oder? Und früher, ich weiß nicht, woran das lag, gab es eher noch Leute im Bundesrat, die da irgendwo ein bisschen den Anspruch hatten, für das Gesamte irgendwie die Führung zu übernehmen. Das ist mein Eindruck.
Ja, und ich habe jetzt schon auch schwer den Eindruck, und das ist nicht mal unbedingt nur bei uns jetzt im Bundesrat oder an der Parteispitze oder irgendwo der Fall, aber ich nehme so eine Kritikunfähigkeit, sage ich jetzt mal so, oder eine Verweichlichung auch von möglichen Führungspersonen, sage ich jetzt mal, stelle ich die fest, irgendwie zu einem gewissen Grad, weil man einfach in der Konsequenz irgendwie den Irr- oder Trugschluss zieht. Führung heißt, dass alle immer einverstanden sind mit mir. Und das ist ein kapitaler Fehler, oder? Also es ist meiner Meinung nach völlig evident, dass dieses Rahmenabkommen zu verteidigen, dieses Rahmenabkommen der Bevölkerung zu erklären oder im Parlament zu verteidigen, für den zuständigen Bundesrat ganz sicher nicht ohne Zerreißprobe an ihm vorbeigegangen wäre. Aber wo kann man das schon? Gerade bei den zentralen, politisch vielleicht umstrittenen oder heiklen Fragen braucht es diese Zerreißprobe unbedingt. Und wenn man diese scheut oder glaubt, man kann ihnen entkommen, indem man entweder sagt, ja gut, die anderen vor mir haben es auch nicht besser gekonnt und es war eine unmögliche Aufgabe für mich, oder wenn man glaubt, man kann einfach zuwarten und irgendwann vergisst man es dann aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist das schon ja, fast eine Nichtregierungsorganisation, haben wir, glaube ich, mal in einer Medienmitteilung geschrieben. Und ich finde schon, also bin sehr gespannt, wie sich dann das auch eben auswirken wird auf nächste Wahlen beispielsweise. Aber ich weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich bessere Einschätzungen abgeben.
Aber es ist doch offensichtlich, dass die Klimaprobleme spitzen sich zu. Wir können davon ausgehen, dass in 1 bis 2 Jahren die Kadenz von Katastrophen so zunimmt, dass das Bewusstsein, jetzt muss etwas geschehen, sich stärkt. Von daher sollte es doch möglich sein, hier neue Allianzen zu konstruieren. Die Frage ist, inwiefern sind dann die Parteien bereit, das aufzunehmen oder bleiben und warten, bis etwas passiert? Ich könnte mir das kaum vorstellen. Also die Idee, dass man sagt, es passiert nichts bis zu den nächsten Wahlen, scheint mir, überzeugt mich nicht. Weil sowohl jetzt im Klima, wo die Probleme auf uns zukommen, oder mit Europa, das kommt einfach immer stärker, das erodiert das, was wir erreicht haben mit den Bilateralen, weil die immer weniger greifen, oder andere Probleme wie im AHV-Bereich, Gesundheitswesen. Also es kommen große Probleme auf uns zu, die immer mit variablen Bereichen der Betroffenheit den Druck auf die Politik verstärken werden. Und die Frage wird dann sein, inwiefern dieses System zu neuen Allianzen unter diesem Druck bereit ist und fähig ist. Oder bist du pessimistisch?
Bin ich ganz sicher, ob der Zeithorizont bis 2023 sich wirklich irgendetwas groß bewegen lässt. Da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Eben also Klimafrage, da scheitern wir, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend am Austritt der FDP aus der Klimaallianz. Die ist, glaube ich, beschlossene Sache. Und es ist natürlich schon so, das macht natürlich viel aus, sowohl was etwas die Hemmung im Bundesrat, unangenehme Entscheidungen zu treffen, wie auch innerhalb des Parlaments, hat natürlich viel mit dem Erodieren des etablierten Parteiensystems zu tun. Es haben eigentlich alle Parteien Angst, also alle Bundesratsparteien. Die SVP stößt seit Jahren an eine Art gläserne Decke und hat einfach quasi die Integrationsfigur, die halt einfach wirklich irgendwo jetzt dann mal vorbei ist. Und dann fehlt es an irgendwelchen Persönlichkeiten. Die FDP verliert seit Jahren mit einem kleinen Revival und Philipp Müller, aber das war also im Millimeterbereich. Und die CVP hat nach meinem Dafürhalten, wird Schwierigkeiten haben mit diesem Mitte-Ding, weil das C war eigentlich noch... Das war eigentlich der Feld, auf dem sie standen, oder? Und wenn die jetzt auch noch irgendwie in Frage gestellt sind, weiß ich nicht. Die SP ist auch seit, ich glaube, 87 am erodieren. Und von dem her haben die natürlich alle Angst. Und jetzt kommt dann die Bundesratsfrage, kommt dann 2023 auf den Tisch unter Umständen, je nachdem, wie die Wahlen herauskommen. Also da glaube ich nicht, dass das viel passieren wird. Was die Klimafrage betrifft, erhoffe ich mir eigentlich eher, dass die Initiative von der Europäischen Union kommt. Weil da hat von der Leyen und ihr Team hat ja ein Programm präsentiert, ähnlich unserem CO2-Gesetz. Ich hoffe, dass das durchkommt. Und wenn, dann gäbe das einen Sog, in dem wir zwangsläufig auch mitmachen müssen.
Da kommt noch die neue deutsche Bundesregierung hinzu, die höchstwahrscheinlich mit den Grünen als Allianzpartner in diese Richtung stoßen werden. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Brüssel. Also ich glaube, die werden nicht darum herumkommen, die anderen, die dann mit den Grünen eine Allianz machen, ihnen in diesem zentralen Punkt Zugeständnisse zu machen, die sich dann auswirken auch auf Europa. Und dass wir ja vielleicht nicht so stark wie früher, aber immerhin weiterhin stark beeinflusst sind in der Schweiz von der deutschen Politik, ich glaube, das hat einen Einfluss.
Ja, absolut einverstanden, ja. Mhm.
Ich möchte noch auf etwas eingehen, was du ganz am Anfang gesagt hast, weil ich glaube schon, dass es zentral ist, um zu verstehen, wieso eigentlich gewisse Parteien so agieren, wie sie agieren, nämlich die Angst vor der Veränderung oder die Angst vor dem eigenen Scheitern, vor dem Erodieren eigentlich der Parteipolitik, oder? Ist auch kein Geheimnis. Es ist extrem schwierig, irgendwie junge Leute zu motivieren, im traditionellen Parteisystem mitzumachen. Es gibt in jeder Partei wahrscheinlich die eine oder andere Ausnahme. Ich habe das ganz persönlich auch so wahrgenommen, oder? Als die Operation Libero sich 2014 gegründet hat, haben wir uns, und das ist beispielsweise auch etwas, das ist in Deutschland selbstverständlich, da gibt es außerparlamentarische Bewegungen, die ergänzend mit den Parteien zusammenarbeiten und sich eigentlich auch als Multiplikatoren sehen und nicht als Konkurrenten. Wir haben das in der Schweiz komplett anders wahrgenommen. Oder jetzt mal aus unserer Warte konnten wir als Kampagnenorganisation die Parteien in Anliegen unterstützen oder auch mal mit einer etwas anderen Sprache oder mit einer etwas dringlicheren Ansprache, als das vielleicht Parteipolitiker können. Ich habe sehr oft aber auch ganz klar Neid wahrgenommen und auch die Angst, oder oh, die laufen uns den Rang ab. Und ich habe dann immer gefragt, welchen Rang? Was? weil wir stellen uns ja nicht zur Wahl. Wir konkurrenzieren euch in keiner Art und Weise. Wir möchten eigentlich nur, und das hast du am Anfang mal gesagt, für gewisse Anliegen, wo wir glauben, dass die Parteipolitik tatsächlich gerade versagt, Denkanstöße geben und mal ja, Anliegen voranbringen, oder? Und das ist so etwas, das verstehe ich wirklich nicht in der Schweizer Politik, oder? Dieses Angst, Konkurrenz, Denken, was schade ist, oder? Was dann eben je nachdem Allianzen auch zum Platzen bringt, weil dann beispielsweise sich im Falle des CO2-Gesetzes die Gegner irgendwie besser organisiert haben. Und das finde ich wirklich, das könnte in der Schweiz durchaus auch, oder da könnte es ein Umdenken vertragen, sage ich jetzt mal, weil ich glaube schon auch, dass nicht nur die traditionelle Parteipolitik, sondern auch Bewegungen wie wir, ich meine, alle, die irgendwie Politik machen in der Schweiz, wir müssen uns schon auch bewusst sein, wir leben alle schon auch selbst in einer Bubble und wir haben schon immer auch das Gefühl, alle hören uns zu und wir sind jetzt die Wichtigsten der Welt, also ich kokettiere ein bisschen, aber wir erreichen natürlich längst nicht alle Leute, oder? Im Gegenteil, das ist immer diese große Herausforderung und ich glaube, da muss irgendwie was gehen, damit schlussendlich auch wieder Politik und Gesellschaft so ein bisschen mehr im Einklang sind, weil ich glaube eben wirklich in diesen entscheidenden Fragen, Klimapolitik, Europapolitik, ist die Bevölkerung zum Teil wirklich weiter als die Politik, weil die Politik eben, wie Daniel das vorher richtig gesagt hat, Angst hat, selbst zu verlieren, Angst hat, sich zu exponieren, aus den Gründen, die du genannt hast, die wichtig sind, aber ich glaube, ein bisschen mehr Mut wäre schon mit Blick auf 23 auch.
Es geht ja nicht nur um 23. Was du sagst, ist an sich sehr pessimistisch. Denn einerseits nehmen die Probleme zu, in jeder Hinsicht. Viele Probleme sind nicht gelöst, neue kommen hinzu. Der Druck auf die Politik, etwas zu tun, nimmt zu. Und gleichzeitig stellen wir fest, die Parteien sind mit sich selbst beschäftigt. Die haben Angst, etwas zu verlieren, anstatt mit mutigen Positionen etwas zu gewinnen. In der Mobilisierung der zivilgesellschaftlichen Organisation, du hast vorher gesagt, ihr seid auch bei der Operation Libero mit finanziellen Problemen konfrontiert, die eure Zukunft auch nicht so garantieren. Und parallele Organisationen sind ja auch nicht besser dran. Es gibt wenige, aber trotzdem, es passiert von der Zivilgesellschaft auch nicht der Aufbruch. Mit anderen Worten, es ist etwas pessimistisch, wenn man uns drei zuhört. Wir sehen, die Probleme nehmen zu, es wird dringender zu handeln. Und wir stellen fest, an sich das System, das ist nicht eine generelle Systemkritik, sondern einfach die Feststellung, ja, woher kommt der Aufbruch, den wir dringend brauchen? Ja, siehst du da etwas Licht am Horizont?
Ich bin einfach mit einem Punkt nicht einverstanden. Ich sehe den Pessimismus nicht. Wir haben jetzt einfach die Situation analysiert und festgestellt, dass man etwas machen muss. Aber wir sind ja da dran, also das ist ja das, was verschiedene Leute miteinander diskutieren. Und daraus kommt dann eben auch unter Umständen wieder eine neue Bewegung heraus, oder? Ich bin nicht pessimistisch. Ich meine, ich würde es jetzt mal so sagen, die erste Halbzeit der Amtsperiode ist vorbei und es steht 2-0 für den Gegner. Aber die Frage ist jetzt, was machen wir in den nächsten 45 Minuten? Und weil das Spiel ist zwar noch 90 Minuten vorbei, aber dann kommt ja das nächste wieder. Also wir sind quasi an einem Turnier, wenn man so will, oder? Da muss man auch längerfristig denken. Ich glaube, die Initiative im Klimabereich kommt jetzt nicht von uns in der zweiten Halbzeit. Das sehe ich nicht mit der FDP. Aber sie kommt vielleicht von außen. Also muss man sich diese Überlegungen machen. Europa, da wird man jetzt in der ganzen Gemengelage schauen müssen, wo findet man die Allianzen. Da müssen wir uns jetzt wie neu orientieren und schauen, wie gehen wir vor.
Da muss der Leidensdruck steigen.
Ich glaube, dass wir dort nicht die Lösung finden, weil bis der Leidensdruck steigt, ist Europa vorbei. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass die in Brüssel, die interessieren sich gar nicht mehr für uns. Also für mich ist mal zunächst die Frage, wie kommen wir da überhaupt wieder ins Boot?
Das finde ich auch so einen Aspekt. Also ich weiß ja nicht, Tim, du lebst in Berlin, oder wie viele deutsche Zeitungen über das Scheitern des Rahmenabkommens berichtet haben. Ich wette wahrscheinlich auf keine.
Baden-Württemberg. in Baden-Württemberg warst.
Ja, gut, das macht Sinn. Aber eben einfach, um die Relationen so ein bisschen herzustellen. Und deswegen, Tim, du hast ein bisschen gesagt, ja, ich töne ein bisschen pessimistisch. Du hast nicht ganz Unrecht. Also ich bin einfach frustriert, sagen wir es mal so. Und Frustration ist auch kein guter Begleiter. Aber deswegen münzen wir das wieder um in Optimismus. Aber ich nehme schon auch wahr, dass eben, wie Daniel richtig sagt, oder? Also, dass wir eigentlich unsere größte Sorge müsste dieses diplomatische Komplettversagen jetzt sein, oder? Und die Beziehungen wieder zu glätten mit der Europäischen Union. Ich frage mich tatsächlich, wie man das auch wieder herstellt. In der Schweiz hat man irgendwie das Gefühl, das ist jetzt irgendwie ein gar nicht so schlimm. Man nimmt das total als irgendwie ja fast noch Erfolg wahr, oder zumindest von Seiten des politischen Gegners. Und man hat das Gefühl, die Leute dort interessiert das tatsächlich. Nein, also ich finde auch so diese Selbstüberschätzung oder auch der eigenen Bedeutung, gerade im europäischen Kontext, aber generell im geopolitischen, ist schon auch interessant. Und da hat Daniel vorhin auch etwas komplett Richtiges gesagt. Ich meine, auch die Lösung der Klimafrage geht nur über die Europäische Union. Es geht gar kein anderer Weg daran vorbei. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass wir uns dort dann zwungenermaßen anschließen werden und so unseren Beitrag leisten können. Aber ich glaube, es gibt natürlich nicht auch nur die Verschiebungen so im traditionellen Parteiensystem, sondern es gibt einfach auch Verschiebungen im Sinne von, es gibt Fragen, die lassen sich nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene lösen. Und die Frage ist, wie geht man sie trotzdem richtig an? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Ebene, diese zusätzliche internationale Ebene, die meiner Meinung nach gerade für uns Europäerinnen und Europäer in der Europäischen Union eine zentrale Organisation hat, die vieles bewirken könnte, wenn sie denn geeint wäre. Und wo mir unverständlichermaßen nicht klar ist, wieso man das Gefühl hat, als Schweiz alleine gegen die Welt irgendwas bewegen zu können, oder? Also wieso man da nicht auch seinen Beitrag leisten will, vereint, ist mir wirklich schleierhaft.
Es braucht vielleicht einfach etwas Zeit, wobei wir zumindest den Vorteil haben, irgendwo doch sehr pragmatisch zu sein in der schweizerischen Politik. Das kann sich rasch ändern, nicht? Dann ist man nicht so gebunden an frühere Positionen. Und das zu deiner zweiten Halbzeit, die du ja optimistischer siehst. Ich war jetzt etwas provokativ, pessimistisch. Ja, ich glaube einfach an die Wirkungskraft der Probleme, die da sind und uns mehr und mehr dazu bringen werden, Allianzen finden zu müssen. Nicht die Frage, können wir es oder können wir es nicht, sondern dann wird auch der Druck in der Bevölkerung so stark. In dem Sinne kann man da vielleicht noch ein bisschen optimistisch sein, dass sich etwas bewegt, weil die Probleme gehen so nicht weg. Okay, also ich glaube, als Schlusswort war das nicht so geeignet. Trotzdem ganz herzlichen Dank für diese Diskussion. Okay. Und da kann man nur sagen, weiter so.
Vielen Dank. Danke.